Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich.
Haben Sie eine Maske dabei? Bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben in Seniorenheim.
Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle Pandemie.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Frau Dr. Javid Kistl, für die Zuschauer, die Sie noch nicht kennen sollten, stellen Sie sich bitte einmal vor.
Mein Name ist Dr. Carola Javid Kistl. Ich bin Ärztin für Homöopathie und ich bin am 5. Februar 2024 vom Amtsgericht Duderstadt, wo ich wohne oder gewohnt habe, zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten auf Bewährung, ausgesetzt auf 3 Jahre, verurteilt worden und einer Geldstrafe, die ich zahlen sollte an das Kinder- und Jugendhospiz in Göttingen. Diese Strafe habe ich dann akzeptiert und wie es dazu gekommen ist, können wir später erörtern, denke ich.
Warum wurden Sie zu Beginn der Pandemie angeklagt?
Also ich wurde angeklagt, weil ich Maskenbefreiungsatteste ausgestellt habe für meine Patienten. Ich muss dazu sagen, ich habe 80-90% Kinder und Jugendliche in Behandlung und habe da wirklich sehr viele Atteste ausgestellt, weil Kinder und Jugendliche keine Maske tragen dürfen und die Masken sowieso keine Wirkung haben und alle Kinder eigentlich darunter auch Beschwerden hatten. Also haben sie auch alle einen Maskenattest von mir bekommen. Zudem haben weitere Patienten eins bekommen, besonders schwangere Frauen, stillende Frauen und Menschen mit Vorerkrankungen oder mit Beschwerden hinter den Masken. Außerdem habe ich Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt, ziemlich viele auch, weil die Leute zu mir kamen schon 2019, weil es da um die Masernimpfpflicht in Deutschland ging oder diese Nachweispflicht, dass man geimpft ist. Und da habe ich sehr viele Impfunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt und das war dann später auch ein Anstoß, weshalb man dann auch diese Polizeirazzien gemacht hat. Also in erster Linie die Masern, die Maskenatteste, nicht versprochen, die Maskenatteste und die Impfunfähigkeitsbescheinigungen. Und es gab noch ein paar mehr Anklagen dann auch später, ja.
Gab es damals einen bestimmten Grund, der Sie dazu gebracht hat, sich gegen die Maßnahmen zu stellen?
Ja, also man muss dazu sagen, dass wir wirklich 2019 schon aktiv auf die Straße gegangen sind. Also gerade mein lieber Kollege Rolf Krohn und ich, die wir schon sehr lange in der Impfkritik auch tätig waren, gegen die Masernimpfpflicht. Und als wir gesehen haben, dass das durchkommt mit der Nachweispflicht, da haben wir gewusst, dass etwas auf uns zurollt, etwas Größeres auf uns zurollt. Und wir wussten ja auch, dass die Pandemiedefinition Jahre vorher geändert wurde und so weiter. Und dann haben wir eigentlich, als das mit Corona losging, schon im Dezember 2019 gesagt, das ist es jetzt, da machen Sie eine große Geschichte draus und da müssen wir mal sehen, was kommt. Und als dann diese ganzen Maßnahmen nach und nach beschlossen wurden, die Maskenpflicht, der Lockdown, die Abstandsregeln, die Testpflicht und so weiter und so fort, da haben wir gesagt, das ist alles medizinischer Nonsens und sind dagegen auf die Straße gegangen. Wir waren auf Demonstrationen sehr, sehr aktiv. Wir waren in Interviews sehr aktiv. Wir haben aufgeklärt, zusammen eben mit solchen Leuten wie Professor Bakti, Bodo Schiffmann, Professor Hockertz und so weiter und sind sind dann gleich in das Fadenkreuz der Ermittlungen auch geraten, ne? Weil wir auch sehr viele Atteste ausgestellt haben und versucht haben, unsere Patienten halt zu schützen, ne? Vor diesen unsinnigen Maßnahmen. Wir haben gesehen, dass das medizinisch gesehen gar keinen Sinn macht und dass Corona nicht so gefährlich ist, wie man uns suggerieren wollte und im Nachhinein hat sich das ja auch alles bestätigt jetzt, was wir gesagt haben, ne? Dass wir hatten ja vollkommen recht, ne? Aber wir standen ziemlich allein auf weiter Flur und haben da auch sehr schnell gesehen, dass man uns mit den Medien halt mundtot machen wollte, dass man diffamiert wurde als Corona-Leugner, als Impfgegner, als Querdenker, als Querulant sozusagen. Obwohl wir immer auf dem Boden der Verfassung gestanden haben und für unsere freiheitlich-demokratischen Grundrechte einfach eingestanden sind, ne? Das war dann schon sehr anstrengend, dass man in den Medien vollkommen zerrissen wurde auch, ne? Dass das so geschürt wurde, dieser Hass und gegen uns, ne? Also gegen diese kritischen Ärzte. Wir wurden sehr früh kriminalisiert einfach, ne?
Stichwort Kriminalisierung, da sind wir ja bereits beim Thema Razzia. Sie hatten selbst mehrere Hausdurchsuchungen. Wie kam es dazu und wie haben Sie diese Situation erlebt?
Ja, man fühlt sich furchtbar. Also die erste Polizeirazzia in meiner Praxis hatte ich am 20. Januar 2021. Eine Woche vorher war mein Kollege Wolf Krohn in Bayern dran und ein paar Wochen vorher war mein Kollege Dr. Ronny Weikel in Passau dran. Also ich habe das schon so ein bisschen auch vorausgesehen, ne? Und trotzdem ist man dann geschockt, wenn die wirklich vor der Tür stehen und sagen, Sie Kriminalbeamten, also wir haben jetzt hier einen Durchsuchungsbeschluss und wir durchkämmen jetzt Ihre Praxis und jetzt kommen Sie mal mit rein und gut ist, ne? Das ist schon ein Wahnsinn. Also ich habe dann Gott sei Dank noch Zeit gehabt. Die waren also erst mit einem Privat, also nicht mit einem Beamten in Zivil da. Und der hat gesagt, ich hole jetzt meine Mannschaft sozusagen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich muss schnell nochmal nach Hause fahren. Ich muss meinem Sohn zumindest Bescheid geben, dass es jetzt kein Mittagessen heute gibt. Und bin dann schnell nach Hause geradelt mit dem Fahrrad. Das sind nur 200-300 Meter bis zu meinem Haus. Und habe dort schnell noch meinen Laptop versteckt im Keller und meine Handys versteckt. Habe aber noch eine Sprachnachricht über Telegram absetzen können, dass die Leute doch bitte zum Thomasberg 51 in Duderstadt kommen und dort auf alle Fälle mich unterstützen vor Ort, dass jetzt eine Polizeirazzia stattfindet. Das hatte Bodo Schiffmann dann auch in seinem Kanal geteilt und viele andere Leute auch. Und ich habe da sehr viel Unterstützung erfahren. Das heißt, das war dann wie so ein kleiner Menschenauflauf vor meiner Praxis. Und das hat mir auch Mut und Halt und Kraft gegeben. Ich hatte auch zwischendurch immer wieder Zeit, rauszukommen und zu den Menschen zu sprechen. Und dann war natürlich ein riesiges Polizeiaufgebot da. Auf einmal hatten wir irgendwie, glaube ich, 10 Polizeiwagen da und eine richtig starke Besetzung. Und es war sehr traumatisierend für mich, ne? Wenn man also die Akten seiner Patienten nicht mehr schützen kann, da wird ja der Datenschutz und das Arzt-Patienten-Geheimnis, also die ärztliche Schweigepflicht, es wird alles total ausgehebelt. Die machen dann die Aktenschränke auf und sagen, hier, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss, die und die und die Akten, geben Sie uns bitte raus, da haben Sie falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt oder werden dessen angeklagt. Und dann ist man machtlos. Man kann die Daten seiner eigenen Patienten nicht mehr schützen. Und das war mir ja eigentlich vorher heilig. Ja, ich habe 24 Jahre lang vorher in dieser Praxis unbescholten gearbeitet. Ich bin mittlerweile seit 30 Jahren Ärztin und man versteht die Welt nicht mehr, wenn die da kommen. Noch dazu waren das halt Polizisten aus Duderstadt, mit denen ich vorher eng mehrere Jahre zusammengearbeitet habe. Ich habe für diese Polizei Duderstadt als Blutabnahmeärztin auch gearbeitet. Das heißt, wenn die nachts kamen und gesagt haben, wir haben hier Leute, die am Steuer aufgefallen sind mit Drogen oder Alkoholkonsum, dann musste ja ein Arzt dann kommen in der Nacht und musste denjenigen untersuchen und Blut abnehmen und ein Protokoll ausstellen und so weiter. Ich habe also mit diesen Leuten eng zusammengearbeitet. Die haben mich Tag und Nacht anrufen können. Die waren auch vorher schon in meiner Praxis. Wenn ich keine Zeit hatte zu kommen, sind die auch mit den Delinquenten in meine Praxis gekommen. Und dieselben Leute stehen dann da und kamen da in den eigenen Akten rum und sehen natürlich auch, wer sonst noch so bei mir in Behandlung war, zwangsläufig, weil ich gesagt habe, ich habe alles auf Papier, ich habe nichts, was ich so mitgeben könnte. Und das ist Wahnsinn. Und das Ganze ist dann in der Folge ja noch also dreimal passiert, bis ich dann eigentlich die Reißleine gezogen habe und mich nur noch an der Praxis quasi eingeschlossen habe und auch zu Hause eingeschlossen habe. Also alle halbe Jahre kamen die, hatten dann immer wieder so ein paar Fälle gesammelt und haben wieder eine Razzia gemacht. Und nach der dritten Polizeirazzia, das war dann Anfang Februar 2022, da habe ich dann so eine schwere posttraumatische Angststörung entwickelt oder posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, dass ich wirklich mich überall eingeschlossen habe und nur noch ausgewählte Leute in die Praxis oder zu mir nach Hause gelassen habe, dass ich Albträume hatte, dass ich geträumt habe, die würden mich mitnehmen, die würden nicht nur meine Akten mitnehmen, sondern mich mitnehmen und einsperren und dann auch noch zwangsimpfen wollen gegen Corona. Und ich hätte ein Messer an der Hand gehabt im Traum und habe dann zugestochen und bin schweißgebadet aufgewacht. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt aus Deutschland unbedingt raus. Und habe dann erstmal so einen Erholungsurlaub quasi in Mexiko gebucht, weil ich wusste, hier sind schon Freunde von mir, auch aus der Freiheitsbewegung. Und es ist schön hier, es gab keine Maßnahmen hier, es gab auch keine Testpflicht beim Einreisen, keine Impfpflicht und nichts. Und deshalb hatte ich dann Mexiko gewählt. Und in der Folge, als ich in Mexiko war, gab es dann nochmal zweimal eine Polizeirazzia. Da hat dann mein Ex-Mann die Tür aufgemacht, weil die Praxis im Haus meines Ex-Mannes ist und damit die Tür nicht eingeschlagen haben. Die haben dann nochmal Akten rausgeholt. Also 5-mal Polizeirazzia. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich immer gefühlt wie in einem schlechten Film. Also ich habe das ja nie. Es war grotesk und es war absurd, was da passiert ist. Und ich konnte nichts dagegen machen.
Sie haben es ja vorhin bereits angeschnitten. Zu welcher Strafe wurden Sie schlussendlich verurteilt und wie gingen Sie damit um?
Ja, das mit dem Urteil war ja natürlich auch so eine Farce. Also letztendlich wurde das Ganze ja vorher besprochen, abgesprochen. Also im Prinzip wie auf so einem Kuhhandel ausgehandelt auf dem türkischen Basar zwischen dem Staatsanwalt, dem Richter und meinem Anwalt. Da wurde das Strafmaß vereinbart und das waren letztendlich, ist es genauso gekommen, 14 Monate auf Bewährung, ausgelegt auf 3 Jahre plus 1.000 Euro Geldstrafe. Sie wollten mir eigentlich eine Geldstrafe von 5.000 Euro aufdrücken. Da hat dann mein Anwalt das noch so weit runtergehandelt und hat gesagt, ja, aber die hat ja schon seit 2 Jahren kein Einkommen mehr. Die ist ja schon in Mexiko und hat ja ihre Praxis zu und hat ja nur noch Kosten. Wie soll sie denn die 5.000 Euro noch bezahlen? Und dann sind sie auf 1.000 Euro gegangen und wir konnten uns auch aussuchen, dass es eben für dieses Kinder- und Jugendhospiz in Sternenlichter in Göttingen ist, wo ich gedacht habe, das ist dann wenigstens noch ein guter Zweck. Diese 14 Monate sind mir aufgebrummt worden wegen der Ausstellung von Maskenattesten, wegen angeblicher Volksverhetzung und wegen Beleidigung von Polizeibeamten. Die anderen beiden Anklagen, Ausstellung von Impfunfähigkeitsbescheinigungen, und auch die üble Nachrede gegen einen Kollegen, der in Duderstadt im Sekundentakt quasi Menschen gegen Corona gespritzt hat, an einem Tag 1200 BioNTech-Impfungen verabreicht hat, die sind dann fallen gelassen worden. Das heißt, es waren insgesamt 5 Anklagen, also 2 Anklagen wegen der Gesundheitszeugnisse, einmal dann die Volksverhetzung, die Beamtenbeleidigung und die üble Nachrede gegen den Kollegen. Also 2 Anklagen sind fallen gelassen worden dann. Ne? Da hat man nicht weiter dann verhandelt und es war ungerecht, aber ich habe gewusst, dass ich nichts zu gewinnen habe. Bei 5 Anklagen, und ich hatte mittlerweile ja 2 Haftbefehle zu laufen und war ja auch festgenommen worden in Zürich und im Gefängnis gewesen zwischendurch, da habe ich gesagt, ich komme da nicht mehr heile raus. Also wenn die jetzt so einen Mammutprozess gegen mich anstrengen wegen dieser 5 Anklagen und ich lasse mich auf nichts ein, dann geht der Prozess monatelang und ich komme da auch nicht mit heile Haut raus. Weil ich habe ja gesehen, was mit meinen Kollegen gemacht wurde und wie lange da auch einige Kollegen von mir in Haft gesessen haben. Der Heinrich Habich zum Beispiel, etliche Monate, ich glaube 16 Monate. Die Bianca Witschel, die sitzt immer noch in Haft in Sachsen, seit letztem Jahr Januar, glaube ich. Also das ist schon irre, was man mit uns macht. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, dann lieber mit einem blauen Auge daraus. Sie haben mir auch zugesichert, dass ich dann halt nach Verhängung dieser Freiheitsstrafe auch Bewährung ausreisen kann aus Deutschland, dass ich wieder nach Mexiko gehen kann, weil ich bin mittlerweile auch hier verheiratet. Und da habe ich gesagt, okay, verurteilt mich doch. Es ist doch sowieso alles Rechtsbeugung, was da gerade läuft. Ne? Von daher habe ich mich einfach dem gefügt. Aber es ist natürlich Unrecht. Es ist riesengroßes Unrecht, was da passiert ist. Ne? Und ich bin jetzt rechtskräftig verurteilt und hätte aber auch kein Geld und keine Kraft und keine Energie gehabt, in so einen langen Mammutprozess zu gehen. Das hätte ich gar nicht bezahlen können. Selbst dieser kleine Prozess von 3 Stunden, das war ja dann mehr oder weniger so eine Farce an dem Tag, war allein die Gerichtskosten schon lang bei 2.400 Euro oder 2.500 Euro. Nur die Gerichtskosten für diese 3 Stunden. Und wenn man sich das jetzt mal hochrechnet auf 30, 40, 50 Verhandlungstermine, wie es einige Kollegen von mir haben, der Dr. Wolfgang Urmetzer, der hatte 60 Verhandlungstermine, wo es den ganzen Tag ging. Ich meine, was sind das für horrende Gerichtskosten und Rechtsanwaltskosten und so? Wie sollen wir das bezahlen? Das ist komplette Existenzvernichtung, was die mit uns machen. Komplett. Das kann auch kein weißer Kranich. Also unser Ärztehilfswerk kann das auch nicht mehr auffangen. Wie denn? So viel können die Leute gar nicht spenden, dass sie solche Mammutprozesse gegen uns finanzieren können. Wir werden ja schlimmer behandelt als irgendwelche Top-Terroristen. Ja, es gab Ärzte, die sind in Handschellen und in Fußfesseln vorgeführt worden. Ja, ich kenne mehrere Leute, die in Untersuchungshaft gesessen haben. Und ich hatte ja dann auch zwischendurch eine Meldepflicht, als ich wieder freigelassen wurde aus dem Gefängnis auf Kaution, hatte ich eine Meldepflicht. Da musste ich mich 2-mal in der Woche bei der Polizei melden, mit der ich da auch ewig zusammengearbeitet habe, also in Duderstadt, montags und donnerstags. Das heißt, man kann auch gar keine großen Fahrten oder Reisen oder Urlaub oder irgendwas machen. Man muss ja alle 3-4 Tage sich da melden. Es war auch noch fatal, dass sie gleich am Anfang zu mir gesagt haben, immer, ja, weisen Sie sich mal aus. Ich sage ja, erstens kennen Sie mich hier und zweitens, wie soll ich mich denn ausweisen, wenn mir alles weggenommen wurde? Mein Reisepass ist weg, mein Personalausweis ist weg, ich habe ja nichts mehr, ich kann Ihnen noch meinen Führerschein zeigen, den haben Sie mir noch gelassen. Ne? Also man hat ja keine Möglichkeit, dann mehr irgendwo hinzugehen, weil man kann sich nicht mal mehr ausweisen. Ja, es werden ja alle Rechte genommen. Das ist irre. Und dazu kommt eben noch dieser mediale Verriss, in den Zeitungen, im Fernsehen, im Internet und überall, dass man wirklich auch diffamiert wird und dadurch auch, ich habe auch einige Patienten verloren dadurch, ich habe auch viele Freunde verloren, auch Leute, mit denen ich über 30 Jahre lang befreundet war in Duderstadt oder Umgebung. Das ist schon irre, was das mit einem macht. Ne? Das ist, und alles nur, weil man dem Hippokratischen Eid gefolgt ist, dem Genfer Gelöbnis, der ärztlichen Berufsordnung und dem Nürnberger Kodex. Wir haben nichts uns zu Schulden kommen lassen, nichts. Wir haben nur versucht, unsere Patienten zu retten und zu behüten und zu beschützen und haben uns schützend vor unsere Patienten gestellt. Nicht mehr, nicht weniger. Und dafür werden wir angeklagt. Ne? Immer unter dem Motto, bestrafe einen, erziehe viele. Und das Ganze funktioniert leider auch. Ne? Wir wurden alle verurteilt oder werden verurteilt und die anderen halten dann schön die Klappe und machen weiter mit und befolgen weiter das Narrativ und sagen, ja, hoffentlich erwischt es uns nicht und wir haben ja noch das und das abzuzahlen und wir müssen ja unsere Familie ernähren und da halten wir mal lieber unsere Klappe und machen schön mit. Schon traurig.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Als Sie sich mit Ihrer Familie für ein Wiedersehen in der Schweiz treffen wollten, wurden Sie verhaftet. Wie kam es zu dem Vorfall?
Ja, man muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr familien- und freundesorientiert. Also ich bin ein Familienmensch. Ne? Ich habe selbst 3 erwachsene Kinder, ich habe 4 Enkelkinder und ich habe natürlich auch noch eine Mutter in Deutschland und einen Stiefvater und Geschwister und so weiter. Und ich hatte viele von denen jetzt, also die meisten von denen jetzt gar nicht gesehen, 2 Jahre lang fast nicht gesehen, als ich in Mexiko war. Und dann haben wir es gewagt, uns einfach mal in der Schweiz zu verabreden, in Zürich. Und ich habe gesagt, okay, Schweiz ist nicht Deutschland, Schweiz ist neutral, Schweiz ist auch nicht EU, wird schon gut gehen. Habe mich leider auch nicht erkundigt, ob es einen Haftbefehl gegen mich gab denn irgendwie inzwischen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass es einen Haftbefehl gab, also einen europäischen oder internationalen Haftbefehl. Ich habe immer mal wieder gegoogelt und habe gedacht, okay, einen internationalen Haftbefehl kann man eigentlich nur ausstellen bei Gewaltverbrechen, Kapitalverbrechen, also Mord, was weiß ich, Totschlag, Bildung einer terroristischen Vereinigung oder Menschenhandel, Waffenhandel, irgendwie sowas. Ne? Da habe ich gedacht, okay, da falle ich mit meinen Attesten überhaupt nicht runter, das werden die nicht wagen. Wenn, dann gibt es einen nationalen Haftbefehl, vielleicht aber keinen internationalen. Und ja, weit gefehlt. Ich bin in Zürich auf dem Flughafen am 1. Dezember angekommen, 2023, also letztes Jahr, und habe meinen Pass dort vorgelegt bei der Einreise, bei der Passkontrolle und habe gesehen, wie sich das Gesicht der Beamtin dort verändert hat, die das eingescannt hat. Und die hat dann gleich zu mir gesagt, da liegt was gegen Sie vor in Deutschland, ich kann Sie ja nicht durchlassen, Sie müssen jetzt mitkommen. Dann bin ich bei der Flughafenpolizei gelandet in Zürich und musste dort erstmal warten, habe dann in der Zeit noch ein paar Nachrichten an meine Familie schicken können mit dem Handy. Und dann bin ich reingeführt worden zur Polizei und inzwischen lag dann per Fax dieser europäische Haftbefehl vor und der erstreckte sich auf den gesamten Schengen-Raum. Also nicht auf EU, sondern auf den Schengen-Raum. Dazu gehört dann leider Gottes die Schweiz auch. Und dann hat man gesagt, ja, man müsse mich jetzt quasi inhaftieren und hat mich in eine 2x2 Meter große Zelle erstmal gesteckt dort, in so einen Raum. Ich musste mich komplett entkleiden, wurde komplett abgetastet, konnte dann gerade noch verhindern, dass sie mir in irgendwelche Körperöffnungen reingegangen sind, weil ich gesagt habe, ich habe mit Drogen nie was am Hut gehabt, ich habe nicht mal einen Joint geraucht in meinem Leben und ich habe keine Drogen irgendwo versteckt. Bitte lassen Sie das, und schreie ich ganz laut. Das haben sie dann gelassen, aber ich war natürlich vollkommen geschockt und traumatisiert, dass man, und der Tatvorwurf, also stand wirklich auf diesem europäischen Haftbefehl drauf, der nicht mal rechtsgültig richtig unterschrieben war von diesem Richter in Duderstadt. Da war nur eine Paraffe drunter, die man nicht erkennen konnte. Wusste nicht, ist es eine Richterin oder ein Richter? Wie heißt derjenige überhaupt? Das war kein Stempel drauf, kein Siegel, kein gar nichts. Aber sie haben das trotzdem so akzeptiert und sie haben mich eingesperrt, ne? Und das war wegen 16 Maskenattesten. Wegen 16 Maskenattesten, ein europäischer Haftbefehl. Ich habe es nicht für möglich gehalten und immer wieder nachgefragt und wollte es auch abfotografieren und meinem Anwalt dann schicken gleich. Und dann haben sie gesagt, nee, ist nicht erlaubt, und haben mir alles natürlich weggenommen. Mein Geld, meinen Pass, meine Handys, mein Gepäck, alles war weg. Ich war dann ganz allein in dieser Zelle und habe dann gedacht, okay, die Welt geht jetzt unter. Ne? Und meine Familie war in Zürich angereist, meine Mutter, meine Schwestern, mein Schwager, mein Patenkind, meine Tochter mit Familie, mit den Enkelkindern und so, die waren angereist und haben dann nach und nach quasi erfahren, was passiert ist und dass sie mich nicht treffen können und dass sie mich maximal im Gefängnis besuchen können. Das war schon schockierend. Ja, und ich war dann insgesamt 12 Tage inhaftiert, 11 Tage in Zürich. Und habe dann mit dem Schweizer Anwalt, der noch eingeschaltet werden musste, dann halt nein, er hat mir gesagt, ich solle mich vereinfacht nach Deutschland ausliefern lassen, denn wenn ich mich nicht ausliefern lasse, dann könnte das Auslieferungsverfahren in der Schweiz bis zu einem Jahr dauern. Und ich wäre in der ganzen Zeit eingesperrt und da habe ich gesagt, was soll ich hier in der Schweiz? Hier ist keiner und kann mich keiner besuchen. Und er hat gesagt, zum Schluss liefert die Schweiz sowieso so gut wie alle Leute aus. Also von daher, es hätte das auch keinen Sinn gemacht. Er hat gesagt, es ist jetzt kurz vor Weihnachten und in Deutschland kann Ihr Anwalt dann versuchen, Sie auf Kaution frei zu bekommen. Vor Weihnachten vielleicht sind die Leute auch ein bisschen gnädig. Und letztendlich ist das dann auch geglückt. Also der Richter im Amtsgericht in Duderstadt hat sich dann darauf eingelassen und gegen eine Kaution von 30.000 Euro, die meine Familie innerhalb kürzester Zeit aufbringen musste, keiner von uns hatte so viel Geld, bin ich dann am 12. Dezember mittlerweile dann aus der Haftanstalt Schwäbisch Gmünd, in die man mich überführt hatte, am 11. Tag, also war ich dann noch einen Tag in Schwäbisch Gmünd und dann hat man mich auf freien Fuß gelassen. Mit dieser Auflage, mit dieser Meldeauflage, mich also 2-mal die Woche zu melden und Pass weg, Personalausweis weg und ich wusste ja nicht, was in dem Prozess auf mich zukommt. Also es war schon hart. Also mein gesamtes altes Leben ist eigentlich hinter mir zusammengebrochen. Ich war vorher eine völlig unbescholtene Bürgerin. Ich habe wirklich gute Kontakte gehabt. Ich habe 30 Jahre lang in Duderstadt gelebt. Ich war da im Gospelchor, aus dem sie mich rausgeschmissen haben in der Corona-Zeit, weil ich eine andere Meinung hatte. Ich durfte in einigen Märkten nicht mehr einkaufen gehen, bei uns im Turmbaumarkt oder im Rewe. Da hat man mit 8 Polizisten gestanden und hat verhindert, dass ich da einkaufen gehe. Lauter solche Sachen, obwohl ich einen Maskenattest hatte. Und es war einfach furchtbar. Ne? Meine Leute aus den Kursen, die ich so mitgemacht habe, also so ein Englisch-Konversationskurs in der Volkshochschule, Leute, die ich wirklich jahrelang kannte, mit denen ich befreundet war, mit denen wir auch privat viel unternommen haben, die haben mich geschnitten und haben gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir mit dir noch in einem Raum sitzen wollen. Und dann trägst du ja keine Maske und hältst dich ja nicht an die Maßnahmen. Und es war so furchtbar. Also das kann man sich nicht vorstellen. Weil ich war vorher eine anerkannte Bürgerin der Stadt und auf einmal war die Stadt irgendwie total gespalten. Also mittlerweile glaube ich fast, dass die Hälfte der Stadt hinter mir steht und die andere Hälfte nicht. Aber ich, ne, vielleicht halbe halbe, keine Ahnung. Aber dem ja rauskommt natürlich. Ne? Aber nur wenige Leute haben es gewagt, sich ganz, also direkt auch für mich einzusetzen und mich zu verteidigen. Und die meisten haben geschwiegen und die meisten Leute haben einfach die Klappe gehalten und gesagt, ja, bloß, dass es mich nicht noch erwischt und dass ich bloß nicht im Zusammenhang mit dieser kriminellen Dr. Carola Javed Kistel noch gebracht werde und so. Ne? Auch Patienten von mir sind leider eingeknickt, die Atteste von mir hatten, die Atteste aus gutem Grund hatten, die über 20 Jahre bei mir in Behandlung waren. Und das war alles genau dokumentiert. Und als sie dann einen Strafbefehl bekommen haben oder vor Gericht standen, dann sind sie eingeknickt und haben gesagt, ja, das Attest war nicht richtig und so. Und das konnte ich dann nicht verstehen, weil sie mich damit auch noch ans Messer geliefert haben. Ja, Leute, mit denen ich vorher eng befreundet war oder die wirklich jede Woche zum Teil in meiner Praxis waren, die auch gute Gründe hatten, die Maske nicht zu tragen oder eine Impfunfähigkeitsbescheinigung zu kriegen. Und selbst die sind eingeknickt und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich gedacht habe, ja, gibt es dann überhaupt noch ehrliche oder authentische Menschen mit Mut? Und war dann auch ziemlich einsam manchmal. Ja. Mein Lebenspartner hat mich auch zu der Zeit verlassen dann. Mit dem war ich vorher 5,5 Jahre zusammen und hat auch gesagt, ja, du machst ja da nicht mit und ich befolge die Maßnahmen und ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Und also es ist wirklich mein gesamtes Leben hinter mir zusammengebrochen. Ne? Also selbst Teile meiner Familie haben sich anfänglich erstmal gegen mich gestellt. Mittlerweile nicht mehr, aber anfänglich schon.
Was gab Ihnen trotz all dem Wahnsinn die Kraft weiterzumachen?
Also zum einen natürlich diese ganze Vernetzung innerhalb von Deutschland. Ich habe ja auch sehr vielen Demos gesprochen, am Anfang viel für Netzwerk Impfentscheid Deutschland, als wir noch gegen die Masernimpfpflicht auf die Straße gegangen sind. Dann habe ich selber in Hannover mit Freunden gegründet. Wir machen auch Hannover, eine Initiative, die später dann erstmal wieder ad acta gelegt wurde. Aber wir hatten dann den Walk to Freedom Hannover, als wir wirklich frei wieder laufen konnten durch die Stadt und aufklären konnten. Da war ich auch wortführend mit, das waren Freunde, die ich da kennengelernt habe. Dann haben wir natürlich auch mit den Ärzten uns zusammengeschlossen, ne? Also Ärzte für Aufklärung, dann MWGFD wurde gegründet, Ärzte stehen auf mit Rolf Kohn und mir und einigen anderen auch rechten Ärzten. Und da haben wir uns immer sehr weit gut vernetzt, auch mit den Anwälten für Aufklärung. Da hatten wir dann auch gemeinsame Veranstaltungen in diesen ganzen Symposien oder in diesem Treffen der Ärzte, der Anwälte für Aufklärung, da waren dann auch die Ärzte dann oft eingeladen und wir haben uns da vernetzt und das hat mir Mut und Kraft und Halt gegeben und eben auch einige gute Freunde und Verwandte, die zu mir gehalten haben und mich da unterstützt haben und gesagt haben, Carola, du machst genau das Richtige und du kannst gar nicht anders. Also ich denke, ohne diese Freunde aus der Bewegung hätte ich das nicht geschafft und überlegt. Und diese ganze Vernetzung, die war wirklich wichtig, dass wir uns da gefunden haben und auch solidarisiert haben und uns gegenseitig unterstützt haben, auch in unseren Verfahren und so. Das ist jetzt noch sehr wichtig auch, dass wir da zusammenhalten. Es sind ja über 200 Ärzte, die in Deutschland so verfolgt wurden und ich glaube über 100, die vor Gericht stehen und das ist schon ganz schön heftig.
Was glauben Sie, warum Ärzte überhaupt so massiv verfolgt wurden?
Ja, ist ja eigentlich logisch, weil ohne uns Ärzte konnte doch dieses ganze Corona-Narrativ und diese ganze Pandemie, Fake-Pandemie gar nicht funktionieren. Sie brauchten ja Ärzte, die mitmachen und das Ganze mittragen. Und wenn sich alle Ärzte so verhalten hätten wie wir und gesagt hätten, ey, hört mal, das kann man schon einem Schüler in der ersten Klasse erklären, dass so eine Maske, so eine normale Stoffmaske, OP-Maske oder FFP2-Maske nicht gegen eine Viruserkrankung schützen kann. Weil, ne, wenn es dann Viren gibt und wenn die wirklich so klein sind, wie man mal postuliert hat, dann gehen die da problemlos mit der Atemluft rein und raus. Da gibt's, die kann man nicht festhalten oder ausschließen. Und die FFP2-Masken waren auch noch Staubmasken, die letztendlich für den Arbeitsschutz verwendet wurden und nur 75 Minuten, glaube ich, am Stück getragen werden durfte. Und da musste erstmal eine Tragepause entstehen und eingehalten werden. Und auf einmal hat man gesagt, ja, man soll die FFP2-Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Und ich habe Leute getroffen, die sind von Kiel bis Wien oder so mit dieser einen FFP2-Maske andauernd gefahren. Also letztendlich stundenlang, den ganzen Tag lang Bahn gefahren mit dieser einen FFP2-Maske. Und wir haben gesehen, was das auch für Schäden macht, ne? Wie sich dahinter wirklich Bakterien sammeln und Pilze sammeln und ein feuchtwarmes Milieu entsteht, dass der Atemwiderstand viel zu hoch war, dass die Kinder ständig diese Luft zurückatmen mussten, die sie da gerade ausgeatmet haben und in Atemnot waren. Und dann hatten sie alle Beschwerden. Sie hatten Kopfschmerzen, sie hatten Kreislaufprobleme, sie konnten sich nicht mehr konzentrieren, sie haben Atemnot gehabt, gerade viele Asthmatiker oder Allergiker. Sie haben Ekzeme hinter diesen Masken entwickelt. Sie haben Pilzinfektionen entwickelt, auch Herpes und sonst was. Wir haben gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Das passt doch alles nicht zusammen. Und es gab so viele Ärzte, die mitgemacht haben. Und wenn aber die Ärzte einfach nur empathisch gewesen wären und sich wirklich vor ihre Patienten gestellt hätten und einfach auch mal wissenschaftlich das eruiert hätten, was läuft hier eigentlich? Dann hätten sie gesehen, dass das alles fake ist und dass diese ganzen Maßnahmen medizinisch gesehen völliger Nonsens waren. Auch diese ewige Testpflicht, wo der PCR-Test und auch diese Schnelltests nichts aussagen konnten und so auch falsch positiv waren. Und es war alles Nonsens. Auch die Alten wegzusperren in den Altenheimen und keinen Besuch mehr reinzulassen und die einsam und allein sterben zu lassen ohne Besuch und die Kinder vor allen Dingen zu schädigen und monatelanger Lockdown, die Kindergärten, die Schulen zu schließen. Ich habe so viele Kinder behandelt und erlebt, die in dieser Zeit schwer depressiv geworden sind, die wirklich die Albträume hatten, die Schlafstörungen hatten, Essstörungen entwickelt haben, entweder ganz, ganz viel gegessen haben oder gar nichts mehr, die ewig nur noch am Handy oder Computer oder an einer Spielkonsole rumgedaddelt haben, die gesagt haben, sie wollen nicht mehr leben. Weil für manche Kinder war das die Hälfte ihres Lebens, diese Maßnahmen, ja. Das war einfach nur noch irre und ich habe gesagt, ich kann da nicht schweigen. Und ich habe auch gedacht, wie unempathisch sind die Menschen, dass sie an irgendwelchen Spielplätzen vorbeigehen, die da abgesperrt sind mit Flatterband, wo die Kinder nicht mehr auf die Spielplätze raus durften und nicht mehr bolzen durften und gar nichts und zu Hause eingesperrt wurden. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht zum Gesundheitsschutz sein. Das ist doch völliger Nonsens, ja. Ich war in der Zeit auch mal bei einer Freundin auf einer Insel auf Usedom und Aber da war alles abgesperrt. Also Usedom ist eine Ostseeinsel, wo wirklich der Wind natürlich immer zu bläst oder so. Und selbst diese Spielplätze direkt an den Dünen, direkt vor dem Strand waren abgesperrt. Da hält sich kein Krankheitserreger länger als eine Sekunde. Das fliegt ja alles sofort weg und wird weggeblasen. Und die Strände waren menschenleer. Da waren ab und zu mal eine Familie zu sehen mit einem Kind oder eine Familie mit einem Hund, die einen Hund ausgeführt haben. Aber ansonsten ganz Mecklenburg-Vorpommern hat ja auch von Tourismus, von allem gelebt. Und es war menschenleer. Ich bin über die Autobahn gefahren, da im Lockdown. Und es war alles tot. Es war leer. Und alle Restaurants, Bars, Geschäfte, alles war geschlossen. Nur noch die Lebensmittelgeschäfte waren offen. Und das hat diese ganze Region da schwer getroffen auch. Ne? Die Leute sind arbeitslos geworden. Sie haben sich zum Teil das Leben genommen. Sie konnten ihre Schulden nicht mehr bezahlen und so. Und das war alles so dermaßen unsinnig. Und das alles nur zum angeblichen Gesundheitsschutz gegen ein angebliches Killervirus, was es so nie gegeben hat. Wir wussten ja, dass Coronaviren zu den normalen Atemwegsviren dazugehören und dass sie normalerweise leichte Atemwegserkrankungen machen. Selbst wenn man das jetzt irgendwie in Wuhan in einem Labor oder sonst wie irgendwie noch versucht hat zu modifizieren oder zu ändern, aber es war niemals eine tödliche, furchtbare Seuche. Ich habe keinen einzigen Patienten in der Corona-Zeit verloren an Corona. Also selbst wenn sie nachgewiesenermaßen Corona hatten und sie hatten Atemwegsbeschwerden oder Erkrankungen mit Husten, auch mit einer niedrigeren Sauerstoffsättigung und subjektiv vielleicht ein bisschen Atemnot oder so, die waren alle nach einer Woche oder nach 10 Tagen wieder gesund und zwar ohne Antibiotika, ohne Cortison, ohne Virostatika, nur mit homöopathisch-naturheilkundlichen Methoden, mit CDL, mit kolloidalem Silber, mit verschiedenen anderen Sachen. Und da habe ich ja gesehen, dass es gar nicht gefährlich war. Also wir haben uns ja auch zum Beispiel auf diesen Demos, wir haben uns getroffen, wir haben uns umarmt, wir sind uns in die Arme gefallen, wir haben uns mit tausenden Leuten da getroffen jede Woche. Ich habe kein einziges Mal Corona gehabt, kein einziges Mal. Wenn es eine tödliche, allumfassende, schlimme Seuche gewesen wäre mit so hohem Ansteckungspotenzial, dann hätte es uns ja auch mal erwischen müssen, ja. Aber das war gar nicht. Und wir haben ja einfach am Anfang auch aufgeklärt und haben gesagt, Leute, geht raus, seid glücklich, geht an die Sonne, tankt Vitamin D, nimmt zusätzlich Vitamin C, Vitamin D, Zink, Selen, alles, was das Immunsystem gut macht, feiert eure Partys, hört Musik, genießt Kultur. Das war ja auch nachher alles verboten. Die Theater waren geschlossen, die Musicals, die Opern, Kultur fand quasi nicht mehr statt. Es gab dann in Duderstadt vor unserem Theater, vor der Eisfeldhalle, was so quasi so ein Mehrzweckgebäude war, was für alles genutzt wurde, da gab es dann keine Veranstaltungen mehr. Es wurde aber das Gebäude zu einem Impfzentrum umgebaut. Und in diesem Impfzentrum wurden dann tausende Leute jeden Tag da gespritzt. Und ich habe dort eine Demo gemacht, direkt vor dem Impfzentrum. Und ich wurde angefeindet. Da waren nachher mehr Antifa vor Ort und mehr Gegner als Leute, die sich dagegen gestellt haben. Und ich habe gesagt, ja, man nimmt uns hier alles weg, die Kunst, die Kultur, alles, was auch für die Menschen wichtig ist. Und stattdessen sagt man nur, spritzen lassen, spritzen lassen, spritzen lassen, nicht egoistisch sein, solidarisch sein, wir müssen die Pandemie beenden. Wo wir von Anfang an wussten, dass diese Spritzen nichts Gutes bewirken können, dass die wirklich weder eine Ansteckung verhindern können, noch einen schweren Krankheitsverlauf verhindern können. Das wussten wir alles. Und dass wirklich viele, viele schlimme Nebenwirkungen auf die Leute zugekommen sind. Und mittlerweile hat ja dieses, würde man sagen, Massensterben auch eingesetzt. Ich habe von vielen Menschen gehört, die plötzlich und unerwartet verstorben sind. An Herzinfarkten, Schlaganfällen, Embolien, an Probokrebs, Autoimmunerkrankungen, die schwer verlaufen sind und so weiter und so fort. Und auch junge Menschen und auch Kinder zum Teil. Und für mich ist es ganz schlimm, dass wir nicht mehr Leute aufwecken konnten rechtzeitig und dass wir nicht mehr Leute warnen konnten. Und aber ich denke, auch die wir warnen konnten, diese 25, 30 oder 35% in Deutschland, die sich nicht haben spritzen lassen, das war es auf alle Fälle wert. Das war es auf jeden Fall wert, dass wir so dieses Risiko eingegangen sind, auch für uns selbst. Ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Mittlerweile bestätigen die veröffentlichten RKI-Protokolle ja das, was die sogenannten Schwurbler von Anfang an behauptet haben. Trotzdem werden widerständige Ärzte weiterhin verfolgt, obwohl sie nachweislich niemandem je geschadet haben. Was macht das mit ihnen?
Das ist furchtbar, das kann man nicht fassen. Und wie gesagt, die RKI-Protokolle sind ja weiterhin nicht vollkommen entschwärzt. Also man nimmt ja nur so nach und nach, legt man sowas offen, aber es steht ja definitiv drin, das waren alles politische Entscheidungen und die waren nicht wissenschaftlich basiert irgendwo getroffen worden. Das wurde angeordnet und dann sind die gefolgt und haben gesagt, okay, wir skalieren jetzt mal die Werte hoch und sehen zu, dass wir viele Corona-Fälle haben, weil wir mehr testen und testen und testen. Da sind ja auch viele schlimme Sachen passiert mit Testzentren, die einfach auch Tests abgerechnet haben, die sie nie erbracht haben. Oder es gab sogar Testzentren, die eigentlich nie existiert haben und wo Millionenschäden entstanden sind. Trotzdem, das stört keinen mehr. Das Schlimme ist, dass es die Menschen nicht mehr erreicht und dass es die Menschen nicht mehr stört. Das heißt, die Sachen kommen an die Öffentlichkeit und sie sagen aber ja, Corona ist doch vorbei, dann beruhig dich mal wieder, wir sind doch ganz gut durchgekommen und ist doch ganz gut und alles nicht so schlimm. Ja, und wenn du halt falsche Atteste ausgestellt hast, dann musst du halt weiterhin vor Gericht stehen. Also so ist das dann halt, ne? Das ist, die Menschen sind gleichgültig geworden. Sie sind, also die Leute, die wir bis jetzt nicht erreichen konnten, die werden wir auch nicht mehr erreichen, glaube ich. Oder sie werden ganz, ganz böse aufwachen, wenn es sie selbst erwischt. Also ich habe, wir haben gestern wieder ein Tatort-Impfen aufgenommen. Ich habe ja mit meinem geschätzten und lieben Kollegen Rolf Kohn diese Sendung Tatort-Impfen, die wir 2022 wöchentlich ausgestrahlt haben. 2023 dann alle 2 Wochen, jetzt nur manchmal alle 3 Wochen, weil wir nicht mehr so viel Gesprächspartner auch haben und finden, die sich da vor die Kamera bewegen wollen. Und da hat uns gestern eine Kollegin erzählt, ja, also sie ist selbst betroffen gewesen, sie hat selbst auch geimpft, sie ist selbst auch schwer erkrankt nach diesen Spritzen, nach 2-mal BioNTech hat sie dann auch schwer Brustkrebs bekommen und eine Autoimmunerkrankung und Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen. Sie hat eigentlich alles mittlerweile erkannt, aber sie hat auch viele Patienten nicht von diesen Spritzen abhalten können. Und einer hatte sich sogar 5 oder 6 Mal noch spritzen lassen. Also noch oder noch mehr. Der hat alle Spritzen genommen, die er kriegen konnte. Und letztendlich hat er eine 5-malige Sepsis dann gehabt. Und bei der letzten hat er dann auch dann zu ihr gesagt, ja, er hat jetzt alles verstanden und begriffen, aber es ist zu spät und er will jetzt nur noch sterben. Aber er hat gelitten ohne Ende. Und so geht es, glaube ich, vielen Patienten, die dann irgendwann doch aufgewacht sind und gesagt haben, okay, wir haben uns das Zeug jetzt reinpfeifen lassen, aber genützt hat es uns nichts, es hat uns nur geschadet und jetzt sind wir halt schwer krank. Da kenne ich auch einige Leute aus dem eigenen Freundes- und Verwandtenkreis sogar. Und das ist schon heftig. Also das tut mir auch in der Seele leid, dass sie nicht auf uns hören wollten und immer gesagt haben, ah ja, die Schwurbler, die Impfgegner, die Covidioten, wie sie uns alle genannt haben. Ne? Das war schon heftig. Ja. Aber es hat sich alles bewahrheitet. Wir haben komplett recht gehabt und für mich ist es ein gutes Gefühl, weil wir immer ehrlich und authentisch und wahrhaftig geblieben sind. Ja, das macht mir ein gutes Gefühl und ich denke, ich werde jetzt ein Buch darüber schreiben, über mein ganzes Leben, über meine ganzen Erlebnisse, besonders in der Corona-Zeit, auch über die Inhaftierung und ist auch ein Teil der Verarbeitung für mich, der Traumaverarbeitung. Und ich denke, das kann vielleicht auch noch vielen Menschen dann auch helfen, ne? Ich habe ja auch noch Telegram-Kanäle, über die ich dann aufkläre. Der eine heißt Miteinander mutig sein, der andere heißt Gesundheit ist kein Hexenwerk, wo wir auch versuchen, die Menschen einfach in die Selbstbestimmung, in die Eigenverantwortung reinzubringen, dann aufzuklären über diese ganzen Machenschaften der Politik, der Pharmafirmen, der weltweiten Agenda für die neue Weltordnung, für den Transhumanismus und so, dass das alles wirklich kein guter Weg ist und dass wir uns davon distanzieren müssen und auch uns retten müssen und unsere Kinder besonders. Es geht mir besonders eigentlich um die Kinder und um die Enkelkinder und die nachfolgenden Generationen. Und gerade weil ich eben auch eine große Familie habe, liegt es mir daran, dass diese Kinder auch wirklich eine lebenswerte Zukunft haben, in der sie nicht kontrolliert werden und in der nicht gesagt wird, das und das und das musst du dir spritzen lassen, um überhaupt noch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Oder du musst dir später vielleicht noch irgendwie einen Chip einpflanzen lassen und sonst was. Das ist ja alles, es steht ja alles in der Agenda und die wollen das durchsetzen und das müssen wir verhindern. Also ich glaube, das ist jetzt einfach so eine wichtige Wahnsinnszeit, die wir erleben, so eine Zeitenwende auch, wo sich jeder positionieren muss und ja, will er zur guten Seite gehören oder will er zu der bösen Seite gehören, die in den Untergang führt, ne? Und da muss man authentisch bleiben jetzt, ne? Auch wenn man selbst Repressalien erlitten hat und denunziert wurde und diffamiert wurde und verfolgt wurde und gejagt wurde. Aber alle meine Ärzte, die ich kenne, also die Kollegen, die Freunde, die auf unserer Seite waren, die sagen alle, wir machen weiter, wir machen weiter. Mit der Aufklärung und damit eben die Liebe in die Welt zu tragen, die Wahrheit und die Freiheit auch in die Welt zu tragen und dass wir nicht irgendwie Erfüllungsgehilfen nur von Politik oder Pharmaindustrie sind, sondern wir sind ein eigenständiger Beruf, wir sind ein heilender Beruf und wir haben auch die Aufgabe, die Menschen in die Heilung zu führen und nicht sie in den Tod zu führen. Auf gar keinen Fall.
Abschließend noch die Frage, wenn Sie jetzt in der Zeit zurückreisen könnten und wieder am Anfang der Corona-Zeit stehen würden, würden Sie trotzdem wieder so handeln, wie Sie es getan haben?
Vielleicht wäre man ein bisschen vorsichtiger mit manchen Sachen, auch mit manchen Äußerungen. Also ich habe ja zum Beispiel diesen Vorwurf der Volksverhetzung auch bekommen, weil ich auf einer Demo gesagt habe, dass sofort aufgehört werden muss mit diesen Corona-Spritzstoffen, also dass man diese Impfaktionen nicht mehr weiter verfolgen darf. Sonst gibt es mehr Todesopfer weltweit als beim Holocaust. Und das ist mehr als Volksverhetzung ausgelegt worden. Und dafür kann es bis zu 5 Jahre oder 3 Jahre Haft geben. Ich weiß gar nicht genau. Mit solchen Äußerungen wäre ich jetzt wahrscheinlich sehr vorsichtig. Ich würde es anders ausdrücken und das böse Holocaust-Wort nicht benutzen. Ja. Ich hätte vielleicht auch keine Atteste geschrieben für meine Patienten, sondern hätte einfach gesagt, ja, schickt eure Kinder nicht mehr in die Schule, wenn sie nicht ohne Maske da reingehen können. Oder schickt sie einfach ohne Maske in die Schule. Aber ihr braucht keinen Attest. Kein Mensch braucht eigentlich einen Attest, um diesen Lappen nicht tragen zu müssen. Das war ja ein Gehorsamkeitssymbol. Das war eine Sklavenmaske und nichts anderes. Und kein Mensch muss sich irgendwas spritzen lassen, nur dass er, damit er noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann oder seinen Beruf ausüben kann oder in den Supermarkt gehen kann zum Einkaufen oder weiß der Geier was. Also da muss sich keiner was spritzen lassen. Also ich hätte die Menschen versucht, mehr in die Selbstverantwortung und Selbstbestimmung und Eigenverantwortung reinzuführen. Und dann vielleicht diese Atteste, dass wir die gar nicht gebraucht hätten. Denn wenn sich alle gegen diese Gesetze gestellt hätten, die ja keine Gesetze waren, sondern nur Verordnungen, war sowieso nicht richtig rechtsbindend. Aber sie haben es ja durchgedrückt. Dann hätten wir es vielleicht schaffen können. Ja, vielleicht noch mehr Aufklärung. Unser Problem war immer die mediale Reichweite. Wir haben nicht diese mediale Reichweite. Selbst mit unserem Lebaner impfkritischen Elternstammtisch, den der Rolf Kohn auch vor etlichen Jahren ins Leben gerufen hat und den wir auch online jetzt gestellt haben, oder auch mit dem Tatort Impfen oder so kritischen Sendungen. Wir haben einfach nicht die Reichweite. Deshalb ist es ja ganz gut, dass es solche Sender wie Auf1 jetzt gibt, die wirklich auch im Fernsehen ausgestrahlt werden und gesehen werden können. Weil wir haben ja gegen diese übermächtige Präsenz der anderen Medien gar nicht ankommen können. Ja, wir hatten so Zeitschriften wie den Demokratischen Widerstand und wir hatten unsere Telegram-Kanäle oder so. Wir haben jetzt auch Twitter und Instagram und wo die Leute noch was posten. Aber wir sind quasi aus unseren Blasen nie so richtig rausgekommen. Und deshalb, die Leute haben immer gesagt, aber das kam doch noch gar nicht im Fernsehen. Also es kann doch nicht wahr sein. Die haben ja immer noch ARD und ZDF und RTL und wie auch immer geglaubt. Und selbst als ich im Gefängnis war, dann in Zürich und da einen dicken Fernseher in der Zelle hatte, damit die Leute da alles schön verdummt werden können, habe ich die Nachrichten gesehen und habe immer gesagt, es hat sich ja gar nichts getan in den 2 Jahren, wo ich weg war. Es kommt ja immer noch derselbe Müll im Fernsehen. Die Leute werden reihenweise verdummt mit irgendwelchen dämlichen Sendungen und wenn dann die Nachrichten kommen, dann wird nur gelogen. Und das ist alles nur Demagogie und das ist Propaganda, das ist Indoktrination im höchsten Maße. Es hat sich nichts geändert und ich war entsetzt und enttäuscht und habe gedacht, okay, wir haben da erstmal keine Chance. Ja. Wir können nur im ganz Kleinen da was bewirken. Ne? Und deshalb brauchen wir mediale Präsenz und mediale Reichweite. Auch Flugblätter oder sonst was. Ich weiß nicht, wie wir die Menschen sonst noch erreichen könnten. Ne? Weil auch hier in Mexiko, die Leute haben im Prinzip keine Ahnung. Die sind ja auch, ich habe etliche Leute kennengelernt, die sind blind in diese Spritzen reingelaufen und haben nichts, aber auch gar nichts gewusst über Risiken, über Nebenwirkungen, über neue Technologien. Das ist wirklich eine experimentelle Gentherapie ist und so weiter. Die haben nichts gewusst und wissen bis heute nichts. Es gab auch viele hier, die zu mir gesagt haben, was, du wirst als Ärztin verfolgt und angeklagt oder so. Das kann doch nicht sein. Die haben das nicht für möglich gehalten. Die haben nichts darüber gehört, dass Ärzte inhaftiert werden in Deutschland, eingesperrt werden, weggesperrt werden, verurteilt werden. Das haben sie nicht geglaubt. Die haben immer gedacht, ich spinne, wenn ich den Leuten das hier erzählt habe. Das ist schon Wahnsinn. Also die glauben alle das, was im Fernsehen hier passiert. Ne? Oder was in den Zeitungen steht. Dann muss es doch wahr sein. Die können doch nicht lügen. Ja, also selbst Teile meiner Familie haben das auch nie richtig gerafft und haben gesagt, ja, aber die können doch nicht weltweit sowas inszeniert haben. Und ich habe gesagt, er folgt doch nur einfach nur der Spur des Geldes. Wer das Geld hat, hat die Macht und er kann komplette Regierungen, komplette Medien alles kaufen und dann kann man das weltweit orchestrieren und inszenieren, so eine Pandemie. Das ist ganz einfach. Es war nicht schwer, aber es war auch nicht schwer, das Ganze zu durchschauen. Aber die Menschen sind gar nicht mehr so richtig empathisch gewesen und die haben wahrscheinlich die Aktivität der Zirbeldrüse ist so runtergedrosselt worden und die Zirbeldrüse ist so verkalkt bei vielen Leuten oder auch mental sind die nicht mehr in der Lage, hat der Dr. Michael Nils, den wir auch schon im Tatort impfen hatten, ja auch in mehreren Videos jetzt auch immer wieder gesagt, die Menschen sind kognitiv nicht mehr in der Lage, das zu erfassen, was da eigentlich abläuft. Und das ist das Traurige und da müssen wir mit den Leuten arbeiten, wo es jetzt noch geht oder müssen die Leute entgiften, so weit entgiften und wieder hinkriegen, dass sie das wieder können. Ja, dass wir wieder sehen, was wirklich wahr ist, dass man das auch fühlen kann. Man kann es ja mit dem Herzen fühlen auch, eigentlich normalerweise, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und wo man gezwungen wird zu irgendwas. Also wenn ich gesehen habe, dass man Kinder, die zum Beispiel positiv getestet waren in den Schulen, da hat man den Eltern dann gesagt, die sollten ja zu Hause dann auch noch isoliert werden. Das heißt, die sollten in ein Zimmer gesperrt werden, sollten mit Essen und Trinken versorgt werden, sollten getrennt von der Familie dann irgendwie das Bad und die Küche und sowas benutzen. Und wurden weggesperrt für 10 oder 14 Tage, bis sie dann negativ getestet wurden. Da gab es Kinder, die haben gesagt, hätte das nur einen Tag länger noch gedauert, hätte ich mir das Leben genommen, wäre aus dem Fenster gesprungen. Oder irgendwas. Ja, das haben die Eltern durchgezogen. Sie haben es durchgezogen. Sie haben ihre Kinder selbst zu Hause isoliert. Die Kinder mussten selbst zu Hause dann mit Maske rumlaufen und sonst was. Das ist doch alles krank. Und das sieht man doch, dass es krank ist. Und das hat mich traurig gemacht, wenn die Leute das nicht mehr gesehen haben. Wenn die irrsinnigsten Maßnahmen befolgt haben, diese 2G und 3G und 2G++-Regeln und sonst was. Und das, da darf sich nicht mal mit dem treffen und der nicht mit dem. Und das war alles so unsinnig und so absurd. Noch dazu, wenn man gesehen hat, dass unsere Politiker fröhlich ihre Feste gefeiert haben und sich die Hand gegeben haben und ohne Maske auf den Bildern zu sehen waren und sonst was, ja. Und dass sie nur für die Interviews dann schnell mal eine Maske aufgesetzt haben oder irgendwas. Man hat es ja gesehen, dass es alles inszeniert war. Und viele waren nicht mehr in der Lage, das zu sehen oder zu erkennen. Und das ist, also selbst von meinen Kollegen, und das macht mich unendlich traurig. Weil die sind ja ursprünglich auch dazu ausgebildet worden, Menschen zu helfen und Menschen zu heilen. Und auf einmal hat sich das alles völlig ins Gegenteil verkehrt. Ich habe Patienten gesehen, die mir gesagt haben, ich kann zu meinem Hausarzt nicht mehr hingehen. Der sitzt da vor mir im Ganzkörperanzug, im Schutzanzug mit FFP2-Maske, noch mit Face Shield davor, mit Gummihandschuhen und der traut sich trotzdem nicht, mich zu untersuchen. Was soll ich denn mit so einem Arzt anfangen? Selbst die Ärzte wurden ja in diese Angst reingetrieben. Ja, und dann auch noch in die Angst, du verlierst jetzt deinen Job, wenn du dich nicht spritzen lässt. Ne? Wir hatten ja dann eben auch noch diese Impfpflicht im Gesundheitswesen und auch eben bei den Soldaten und so weiter. Und da hat es für mich völlig aufgehört. Da, also mittlerweile war man dann irgendwie dann auch verzweifelt, aber wie gesagt, wir haben immer weitergemacht, wir haben auch viele Menschen erreichen können und wir haben auch viel Lob bekommen und das ist dann auch gut. Das ist das Schöne daran, dass man ganz neu sich orientieren konnte auch im Leben. Und nichts ist nur schlecht. Also ich bin hier nach Mexiko gekommen und habe gedacht, okay, ich bin ja auf der Yucatan-Halbinsel gelandet, wo wirklich die Spuren der Maya noch überall zu sehen sind, auch die Maya-Heilkunde. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, das zu lernen, zu studieren, vielleicht in meine Heilkunde auch zu integrieren. Ich habe eine Mazadoam-Healing-Ausbildung gemacht, wo man sich so unter so große Trommeln legt und selbst betrommelt wird mit einer Duftreise, mit Heilsteinen noch zusätzlich und so. Und lauter so Sachen, die ich vielleicht nie sonst angefangen hätte zu lernen. Und von daher sehe ich das auch als positiv jetzt, ne? Dass ich hier bin und dass ich auch hier erstmal noch mehr lernen kann, bis es vielleicht in Deutschland wieder anders ist oder besser ist. Ich habe da ja auch noch mein kleines Häuschen und Praxis ist jetzt natürlich zu, die ist ausgeräumt, die ist geschlossen worden nach 26 Jahren, was mir sehr schwer gefallen ist, weil das wirklich mein Herzensprojekt war und mein großer Lebensinhalt war und mein Traum immer war, ne? Aber ich schließe es nicht aus, nach Deutschland irgendwann zurückzukehren, wenn dann die Zeiten sich mal geändert haben. Und das hoffe ich. Und dass es auch von Deutschland vielleicht mit ausgeht oder vom Raum Deutschland, Österreich, Schweiz, Norditalien. Also auch die Südtiroler, die sind ja auch so ein bisschen aktiv in der Impfkritik. Ja. Schauen wir mal. Ich weiß nicht. Ich habe die Hoffnung. ich würde auf alle Fälle sagen, unterstützt unser Ärztehilfswerk, diesen Verein Weißer Kranich weiterhin mit euren Zuwendungen, am besten Schenkung oder Energieausgleich oder Schenkung am besten draufschreiben für Dr. XY. Besonders natürlich für die Ärzte, die so massiv verfolgt wurden und die vor Gericht stehen oder die eingesperrt sind und Mammutprozesse haben und so. Weil es gibt mittlerweile 3 Ärzte, die auch verstorben sind, die tot sind. Die Dr. Gudrun Ströer, die damals verurteilt wurde zu 2 Jahren ohne Bewährung wegen der Maskenatteste. Dann den Dr. Jens Bengen aus Niedersachsen hier, der auch in der Psychiatrie dann letztendlich gelandet ist und auch verstorben ist. Und dann gibt es noch einen dritten, da habe ich den Namen jetzt nicht parat, der infolge der Verfolgung dann auch einen schweren Herzinfarkt wohl erlitten hat und auch verstorben ist. Also wir brauchen nicht noch mehr tote Ärzte oder tote Leute. Also auch Dr. Clemens Arvey, der zum Beispiel ja Biologe war, kein Arzt, aber den es auch, der auch das irgendwann diese Verfolgung nicht mehr ausgehalten hat und Suizid begangen hat. Also wir müssen einfach zusehen, dass wir jetzt diese mutigen Ärzte und Wissenschaftler auch weiterhin, dass wir die schützen und unterstützen und zusehen, dass die irgendwie halbwegs heile da rauskommen. Denn ich weiß, was es heißt, so eine schwere posttraumatische Belastungsstörung zu haben und nicht mehr schlafen zu können und Angststörungen zu haben. Das ist wirklich nicht gut für die Menschen. Das ist, da kommt man ganz schwer wieder raus, weil die Gedanken kreisen ewig darum, ne? Und wie gesagt, wir können die Welt eigentlich nicht mehr verstehen, dass wir so verfolgt werden. Ja, aber es ist logisch, dass gerade die Ärzte verfolgt werden müssen, weil ohne die Ärzte hätte es nicht geklappt. Da hätten die das nicht durchgekriegt. Deshalb müssen sie erzogen werden, sie müssen reglementiert werden, sie müssen in ihre Schranken gewiesen werden. Ne? Und da wird man alles dran setzen und gerade Deutschland. Ich glaube, dass Deutschland wirklich da federführend mit ist. Ich habe noch nicht gehört, dass Ärzte in anderen Ländern so massiv verfolgt wurden. Und auch die Patienten. Schon Wahnsinn.
Dokumentationen wie diese sind enorm wichtig im Kampf gegen dieses Unrecht. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin. Heute aber geht es um die Corona-Helden. Ich durfte all diese mutigen Menschen besuchen. Ich habe ihre Geschichten gehört. Und es hat mich zutiefst erschüttert, ihnen in die Augen zu sehen und hautnah zu erleben und zu fühlen, was ihnen und ihren Familien angetan wurde. Gejagt, gehetzt, geächtet, gesellschaftlich und wirtschaftlich vor dem Ruin. Vieles davon kann man nicht mehr gut machen, aber wir können sie jetzt unterstützen. Moralisch, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden, aber auch durch finanzielle Hilfe. Denn diese Menschen stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Teure Strafverfahren, eingefrorene Gelder, Berufsverbote. Diese aufrechten Ärzte stehen jetzt vor dem Nichts, weil sie damals alles gegeben haben. Für ihre Patienten, für uns und für unsere Kinder. Und jetzt wollen wir für diese Menschen da sein. Auf 1 sammelt für diese Ärzte ab dem heutigen Tag Spenden. Spenden Sie für jene, die damals für uns alles riskiert und alles gegeben haben. Bitte spenden Sie jetzt. Jeder Beitrag zählt. Danke.